Einen lieben Gruß aus Gelsenkirchen an dieser Stelle. Nochmal, ja, Sebastian hat es gerade gesagt, zum letzten Mal. Mal schauen, ob das auch so ist oder erst vorerst zum letzten Mal. Aber es ist erstmal jetzt für absehbare Zeit das letzte Mal. Nicht, weil ich euch jetzt hier irgendwie jetzt endlich mal zugepredigt hätte oder ihr keine Lust hättet oder ich keine Lust mehr habe. Es liegt einfach daran, dass meine Eltern beide in einem Alter sind, wo sie jetzt verstärkt auch Pflege und Unterstützung brauchen. Das ist der Hauptgrund eigentlich. Und ich eigentlich auch nicht mehr so richtig zusagen kann zu einem Predigtdienst mit vollem Herzen, weil ich nicht weiß, ich bin Einzelkind, es gibt keine andere Unterstützung, wie es gerade meinen Eltern geht. Meine Mutter kam morgens, gestern zum Beispiel wieder überraschend ins Krankenhaus. Und all diese Dinge. Und von daher ist man auch Missionar, so ein bisschen in der eigenen Familie. Und daher erstmal vorerst das letzte Mal. Aber wer weiß, was Gott so noch alles bereithält. Und ich war auch immer gerne hier. Ja, daran lag es nicht. Ich habe mal überlegt, angefangen hat das eigentlich mit Alexander Zeeb als Predigtvertretung. Und das muss ja schon eigentlich lange oder vorher. Vorher schon, ach du meine Zeit. Ich dachte, ich bin erst 36. Ja, die Lesung, die wir gerade gehört haben, hat uns schon ein bisschen auf den Predigttext eingestimmt. Den finden wir im Johannesevangelium, im 8. Kapitel, die Verse 1 bis 11, eine bekannte Geschichte. Ich lese sie trotzdem nach der Basisbibel und ihr könnt das gerne in eurer Bibel verfolgen. Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber begab sich zum Ölberg. Früh am Morgen kehrte er zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte sie. Da führten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, eine solche Frau zu steinigen. Was sagst du denn dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit den Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort. Die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Jesus richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh, aber tue von jetzt an kein Unrecht mehr. Liebe Geschwister, wenn ihr diesen Text vielleicht in eurer Bibel nachlest, werdet ihr in einigen Bibelübersetzungen, das nur als Hinweis, diesen Text in Klammern finden. Und dann wird dann drunter stehen, ist in den ältesten Übersetzungen so nicht enthalten. Ja, das mag sein, er ist erst 500 nach Christus Teil der Bibel geworden, aber das ist kein Argument gegen die Glaubwürdigkeit dieses Textes. Er wurde unter den Christen mündlich weitergegeben und das, wie uns Jesus vorgestellt hat, ist das, wie wir Jesus kennen. Also nicht verwirren lassen. Wenn man da eine Klammer in seiner Bibel sieht, das ist Wort Gottes, auch wenn es anders reingekommen ist als die anderen Stellen vielleicht. Es ist eine Begegnungsgeschichte, wie wir sie bei Jesus häufig haben, dass Jesus Menschen begegnet und sie lehrt. Und wir schauen uns mal an, was Jesus da so zu sagen hat. Zunächst, Jesus wird eine Frau vorgestellt, die Ehebruch begangen hatte, und er wird gefragt, wie er denn mit diesem Fall umgehen würde. Dabei sagt uns der Text selber schon, dass das keine ernst gemeinte Frage, sondern eine Fangfrage ist. Man will Jesus bloßstellen, weil eigentlich ahnt man ja schon, was er sagen wird. Wahrscheinlich etwas, was eher in Richtung Barmherzigkeit geht, und da könnte man doch ansetzen, um Jesus zu diskreditieren und ihn vielleicht sogar endlich loszuwerden. Auch heute merken wir immer wieder, dass es in Diskussionen und Gesprächen, nicht nur in der Gemeinde, auch darüber hinaus, eigentlich gar nicht darum geht, zu erfahren, was der andere denkt oder fühlt, um sich damit auseinanderzusetzen, sondern dass es mehr ein Fragen ist, im Sinne einer Fangfrage. Was denkt der oder die? Und wehe, da kommt jetzt ein falsches Wort, dann kann ich ihn oder sie verurteilen. Also dieses Verhalten, das uns hier vorgestellt wird in der Bibel, das ist gar nicht so alt und so unbekannt. Das gibt es heute noch. Zwei Fragen stellen sich mir aus dem Text. Was verstanden die Menschen zur Zeit Jesu eigentlich als Ehebruch? Die traditionelle Definition des Ehebruchs im Rahmen der 10 Gebote meint den Geschlechtsverkehr einer verheirateten Frau mit einem Mann, der nicht ihr Ehemann ist. Also Geschlechtsverkehr einer verheirateten Frau mit einem Mann, der nicht ihr Ehemann ist. Dies galt als Ehebruch und war ein Kapitalverbrechen. Keine kleine Sache, nicht so eben mal, sondern es war ein Kapitalverbrechen wie Mord und wurde, da haben die Schriftgelehrten ja auch durchaus recht, mit der Todesstrafe geahndet. Das war keine Kleinigkeit, kein Fehltritt, wie man heute vielleicht sagt, sondern eine ernstzunehmende Sünde. Nun muss man dazu allerdings einiges beachten. Wir haben ja so ein Bild von Ehe und, oder beziehungsweise so ein Bild von Ehe, wie das damals so war bei den, im Judentum. Da war ein Mann, eine Frau, die lebten zusammen in einer Ehe und das war so die Ehe, die da so gemeint ist, von denen die Schriftgelehrten sprechen. Leider ist es nicht ganz so einfach, denn wir haben tatsächlich sowas bis 200 nach Christus, auch unter den Juden noch verbreitet, wie viel Ehe. Denn das Alte Testament gab es ja dort durchaus her. Die Könige waren ja auch mit vielen Frauen verheiratet. Die Ein-Ehe an sich steht ja nirgendwo im Alten Testament normiert. Und so gab es die Vielehe im Judentum. Nicht bei der ganzen Bevölkerung, denn jeder wird es wissen, nein, das sage ich jetzt nicht, aber manche können das denken. Eine Frau hat ja so ihre Kosten und zwei schon das Doppelte. Das konnte sich auf Deutsch gesagt nicht jeder erlauben. Ja? Und damals war es noch ein bisschen anders. Da konnte die Frau nicht arbeiten gehen oder so. Also wenn man zwei Frauen hatte als gläubiger Jude, da musste man schon doppelt in die Tasche greifen. Ja? Und das konnte eben nur die Oberschicht. Von daher, dieses Bild der Ehe, was wir da oft so reinbringen, so eine Frau und ein Mann, das gab es in der Zeit als ausschließliches Modell nicht. Interessant, dieses Bild der Ehe, ein Mann, eine Frau, hat später Jesus ganz deutlich ja zum Wort hineingebracht und gesagt, nur, ne, dass man eben nur ein Mann und eine Frau zusammen sein sollen. Aber vorher, vor Jesus, haben das schon andere gesagt. Und haben über die Juden die Nase gerümpft. Und wer das wohl war? Na, wer wohl? Die bösen Heiden. Die Römer haben sich an den Kopf gefasst. Denn sie kannten auch nur die Ein-Ehe. Für die Römer war das, was heute so im Parteiprogramm steht, die Ehe zwischen Mann und Frau als Keimzelle der Gesellschaft und Staates, das war damals schon für die ganz klar. Also die bösen Heiden waren frommer als die frommen Juden. Und da mag man sich schon so ein bisschen an der Stirn kratzen und wundern, dass manchmal die Bibel Überraschung für uns bereithält, wer eigentlich wie drauf war. Also die damaligen Römer haben in ihren Texten sich schon so ein bisschen lustig gemacht. Sie haben es akzeptiert, es war denen egal, sie waren sehr liberal. Aber es gab so, naja, sind ja Barbaren, ne? Die Juden, mehrere Frauen, um Gottes Willen, wie unzivilisiert. Aber es kam aus der heidnischen Welt. Interessant. Und eine zweite Frage, die ich mir gestellt habe, zum Ehebruch gehören doch immer zwei. Also da müsste doch irgendwo eigentlich auch ein Mann sein. Und auch er müsste nach dem Gesetz gesteinigt werden, denn schließlich hat er ja auch Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe gehabt. Manche sagen, ja, der Mann konnte unerkannt entkommen. Also liebe Geschwister, man kann bei vielen Dingen unerkannt entkommen. Bei der Sache, wo die Frau nur entdeckt wird, denke ich, wird es schwierig. Ja, da muss man schon auf dem männlichen Auge arg blind sein, um da den Mann entkommen zu lassen. Nö, wohl kaum. Den Mann kannte man vielleicht. Vielleicht war er ja sogar mit den Schriftgelehrten bekannt Und die Frau war ja auch das leichtere Opfer. Ja? Sie hat den Mann wahrscheinlich verführt. Und dann gab es bei einigen Schriftgelehrten tatsächlich doch auch die Regel, dass es kein Ehebruch war, wenn die Frau unverheiratet war. Muss man sich mal vorstellen, wenn man Sex mit einer unverheirateten Frau hat, dann ist das kein Ehebruch. Also wir sehen, der Mann und die Frau werden hier ungleich behandelt. Obwohl das Gott es in seinen 10 Geboten ganz deutlich im 7. Gebot gesagt hat. Obwohl es klar ist, dass das Ehebruch ist, weil aus der Ehe ausgebrochen wird, wird hier irgendwas um das Gesetz gebastelt. Ja? Ich meine, irgendwo müssen die 600 Gesetze ja herkommen, die damals die frommen Juden darum gebastelt hatten, um das Leben zu vereinfachen. Denn warum war das damals kein Ehebruch, dass ein Jude, ein männlicher Jude mit einer unverheirateten Frau Geschlechtsverkehr haben konnte? Naja, er konnte ja auch 2 Frauen haben und wer kauft schon gerne die Katze im Sack? Wusste ich auch nicht. Ich habe mal einen Rabbi gefragt, der mir das mal erklärt hat, unsere älteren Geschwister. Die haben da ja auch einen sehr interessanten Humor, wenn sie das so erzählen. Und das war der Hintergrund. Also hier die Pharisäer und Schriftgelehrten als fromm zu bezeichnen, das ist schon schwierig. Es wird deutlich, die Schriftgelehrten messen hier mit zweierlei Maß. Nicht das Gesetz Gottes ist ihnen wichtig, die Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern es geht ihnen einzig und allein darum, dass sie weiterhin als Männer so machen können, wie sie wollen und dass die alleinige Schuld bei der Frau landet. Was der Frau das Leben kosten soll, wollen sie dem Mann einfach so durchgehen lassen. Somit versündigen sie sich, ohne es vielleicht zu merken oder vielleicht auch nur zu ahnen, aufgrund ihrer Doppelmoral und auch aufgrund der offensichtlichen Abwertung der Frau am Gesetz des Mose, das sie gerne so selber zitieren. Denn die Eheregelung galt ja dafür da, um die Frau zu schützen. Es sollte ja eben nur eine Frau da sein, damit diese Frau eben das klar war, wer erbt, wer bekommt das, wie geht's weiter. Man stelle sich vor, da sind mehrere Frauen. Das wird ja unheimlich kompliziert, auch mit der Rechtsnachfolge, mit allen Dingen. Und man wollte die Frau schützen. Aber das haben sie nicht mehr gesehen. Darum ging's nicht. Und obschon dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit, würdigt sie Jesus keines Wortes. Also ich hätte da losdiskutiert und ich weiß nicht, wie es euch geht und gesagt, ja, so geht's doch nicht und dann argumentiert man. Und Jesus? Nix. Ja, nix nicht ganz richtig. Er malt in den Sand oder er schrieb auf die Erde, wie die Bibel sagt. Vielleicht musste er sich ersammeln, war das so eine Konzentrationsübung? Kocht er innerlich, kennt man ja so, ne? So, man geht in sich und wenn man sauer ist, zählt von 10 rückwärts oder von 20, je nachdem, was passiert ist. Ist das so eine Handlung, die Jesus da tut? Vielleicht ist es etwas ganz anderes. Im Jeremia, im Kapitel 17, Vers 13, finden wir einen interessanten Text und Jesus kannte diesen Text, da können wir uns sicher sein. Da heißt es, denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zuschanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Auf die Erde zu schreiben war ein feststehender Begriff, ein theologischer. Es hieß, jemanden auszuschließen, jemanden dem Gericht zu übereignen. Und das wussten die Schriftgelehrten. Ihnen war klar, was Jesus da macht. Sie ahnen es. Die Formulierung deutet auf ein Gericht Gottes hin. Wer sich von Gott abwendet, wird vor ihm nicht bestehen können und seine Existenz wird keine Bedeutung haben. Jesus spricht hier in dieser Geschichte tatsächlich ein Urteil, aber nicht mit Worten. Und auch nicht über die Frau, sondern über die unbarmherzigen Ankläger. Auf eine Art und Weise, wie nur Jesus es tun kann. Er spricht ein Urteil über die, die hinter dem Vorwand der Gesetzestreue andere Ziele verfolgen, die das Gesetz verbiegen, um ihrer eigenen Lust und ihren eigenen Vorteil Raum zu geben. Er verurteilt die, die unterdrücken, die mit zweierlei Maß messen. Aber ist Jesus so? Verurteilt er? Er hat doch gerade im Text selber gesagt, ich bin nicht da, um dich zwar zur Frau zu verurteilen, Nee, selbst diesen hartherzigen Pharisäern gibt er noch eine Chance. Er fragt, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Und das ist nichts anderes als, denkt drüber nach. Reflektiert euch mal, seid ihr denn ohne Schuld? Seid ihr denn rein? Habt ihr denn nichts getan? Es ist die letzte Chance. Jesus schreibt schon auf dem Boden ihre Namen. Aber er gibt ihnen eine Chance, denkt nach. Und hier wird die Barmherzigkeit Gottes überdeutlich. Sie gilt nicht nur der Ehebrecherin. Das soll hier gar nicht relativiert werden. Das ist Ehebruch und es bleibt Ehebruch. Ihr gilt die Barmherzigkeit, ja. Aber diese Barmherzigkeit geht sogar so weit, dass sie denen gilt, die diese Ehebrecherin anklagen. Den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den Überfrommen, den vielleicht sogar Verlogenen. Und das Gute an dieser Geschichte ist, diese Menschen ergreifen ihre Chance. Und zwar während Jesus noch weiter das Urteil schreibt, praktisch wirklich in dem letzten Moment, dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Sie hatten es verstanden und die Älteren zuerst, was Jesus dort tut und was er ihnen sagen will. Die Älteren zuerst, denn sie haben eine längere Lebenserfahrung. Vielleicht wussten sie auch noch, wie es früher war, als das Gesetz in Reinheit galt und nicht mit 180 Regeln verfässert wurde. Die Älteren gingen zuerst und dann die anderen. Sie hatten es verstanden. Sie hatten es verstanden und ihre Chance ergriffen. Und dann tut Jesus etwas, was an diesem Punkt noch kein anderer gemacht hat. Jesus spricht mit der Frau. Vielleicht ist das aufgefallen, die Frau war ja bisher irgendwie nur Objekt. Sie stand da in der Mitte und alle diskutierten, außer Jesus, der schrieb. Und was war? Jesus spricht mit der Frau und er holt sie aus ihrem Status als Objekt, also über jemanden, über den man spricht und redet, heraus und macht sie zum Subjekt, also zu jemandem, mit dem man redet. Und das ist ein wichtiger Punkt. Da, wo uns Sünde begegnet, redet man nicht über Menschen, sondern mit ihnen. Das ist ein Zeichen der Liebe. Man zerreißt sich nicht den Mund über Menschen, die gesündigt haben, sondern geht mit ihnen in den Dialog. Und das tut Jesus im Gegensatz zu den Pharisäern. Und das ist auch sein Auftrag an uns. Jesus sieht den Menschen und nicht zuallererst die Täterin, sondern den Mensch, die Frau. Und das ist unser Auftrag, Menschen nicht in Schubladen zu packen, sondern ihnen so zu begegnen, wie wir es uns wünschen. Ja, die goldene Regel, wir kennen sie aus der Bergpredigt. Und wir wünschen uns doch auch, dass Jesus uns so begegnet, oder? Wir kennen doch unsere dunklen Punkte, wir wissen doch selber, wo wir gesündigt haben, in Gedanken und tatsächlich. Und wenn wir uns überlegen, dass Gott das alles weiß und alles kennt, dann wünschen wir uns doch, dass Jesus uns so begegnet wie dieser Frau. Aber der Text ist noch nicht zu Ende. Viele machen hier Schluss und das wäre aber nicht fair. Denn Jesus erteilt hier keinen Freibrief zur Sünde und zum Ehebruch, sondern fordert die Frau auf, geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. So heißt es in einer etwas älteren Übersetzung. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Jesus relativiert die Sünde hier nicht. Er sagt so, ach, alles halb so schlimm, komm, Decke drüber. Aber er verurteilt nicht und eröffnet der Frau einen Neuanfang. Und das ist doch auch das, was wir uns wünschen. Wir wollen doch nicht verurteilt werden, wir wollen einen Neuanfang. Wir wollen Erneuerung durch Jesus Christus, durch seine Barmherzigkeit. Jetzt ist das ja so ein bisschen schwierig. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Puh, wie soll das denn funktionieren? Überhaupt nicht mehr sündigen? Kann man das versprechen? Kann man Jesus versprechen? Ja, das mache ich dann. Ich glaube, wir wissen, nein. Und deswegen muss man das vielleicht etwas übersetzen. Man könnte es übersetzen mit, dass Jesus sagt, Frau, arbeite an dir. Reflektiere mal dein Verhalten, das andere verletzt und geh auch mal Wege der Veränderung. Überleg mal, was du da getan hast und was es bedeutet auf der Beziehungsebene. Such dir Hilfe und versuche, zerstörerische Verhaltensweisen in deinem Leben zu ändern. Auch das ist doch das, was wir uns wünschen und nicht das Urteil. Die Tat steht außer Frage, die wissen wir doch selber. Aber den Weg heraus aus der Sünde, der muss uns doch gezeigt werden. Ob die Frau Jesu Rat angenommen hat, ob die beteiligten Schriftgelehrten dauerhaft nachdenklich geworden sind, wir wissen es nicht. Der Text gibt das nicht her. Schritte der Veränderung zu gehen, liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen. Den ersten Schritt, den musst du tun. Dich kann keiner in die Veränderung tragen. Wir können einander auch darauf hinweisen, wo Veränderung nötig ist. Aber Schritte zu gehen, das bleibt unsere Verantwortung. Mit der Kraft, die wir haben, keine Frage. Aber in dem Wissen, dass Jesus uns den Rest dazugeben wird, uns begleiten wird auf diesem Weg. Niemand kann zur Veränderung gezwungen werden. Wer nicht will, der wird weiter sündigen. Wer nicht will, der wird weiter verurteilen. Aber ich möchte es glauben, einfach mal so. Die Barmherzigkeit Jesu, sein Aufruf zur Selbstreflexion an die Frommen, werden nicht wirkungslos geblieben sein. Ich möchte glauben, dass Veränderung möglich ist, in unseren Herzen, genauso wie damals. Und dass die Barmherzigkeit Christi uns diese Veränderung eröffnen wird, in Zukunft, jetzt und in Zukunft und wirklich bis zum Ende unseres Lebens. Dass diese Barmherzigkeit und diese Liebe uns fähig macht, uns zu verändern, anderen zu begegnen und ihnen Jesu Gesicht zu zeigen. Amen.